Hey Vater, wir wollen dir danken, dass wir uns heute wieder unter deinem Wort versammeln dürfen, hier in der Freiheit, in der Schönheit Deutschlands. Und ich danke dir einfach, dass du unsere Herzen jetzt weit aufmachen möchtest für das, was du zu uns zu sagen hast. Danke, dass du unserem Herz Ruhe schenkst und dass wir alle Sorgen, alles, was wir mitgebracht haben, jetzt vergessen dürfen und uns voll und ganz auf dich fokussieren. Danke, dass du da bist, Papa. Amen. Ja, ich möchte mal wissen, sind Leute unter euch, die schon mal in New York gewesen sind? Yes. Sehr nice, wow, das ist ganz schön viel, krass, ja. Seid ihr damals auch über die Brooklyn Bridge gelaufen? Echt nicht? Echt? Oh, Chrissy, du bist über die Brooklyn Bridge gelaufen, voll nice. Kennst du die Geschichte dazu? Okay, dann entführe ich euch jetzt mal an den Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Brooklyn Bridge, wie wir sie hier so wunderschön sehen, ich dachte, das passt sehr schön zu unserem Morgen hier, verbindet durch den East River Brooklyn und Manhattan. Und diese Brücke hat eine sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, schon Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1800, gab es die ersten Pläne, diese Brücke zu bauen. Leider aufgrund der technischen Unzulänglichkeiten der damaligen Zeit geschuldet, wurden diese Pläne immer wieder verworfen. Ihr müsst wissen, das sind Gezeitenströme, schwere Strömungen. Das heißt, man hat auch mit einer gewissen Wassertiefe zu rechnen. Das waren einfach Dinge, die konnte man zu der Zeit noch nicht überwinden. Aber die Vision war da. Und 67 Jahre später reichte ein deutscher Ingenieur, also wo sind die deutschen Ingenieure unter euch? Sehr gut, Jonas! Reichte ein deutscher Ingenieur, der Johann Augustus Röbling aus dem wunderschönen Mühlhausen, wo auch immer das in Deutschland ist, den Antrag ein, diese Brücke bauen zu dürfen. Kommt jemand aus Mühlhausen? Wäre witzig gewesen. Nein, wie gesagt, 67. Und zwei Jahre später wurde per Gesetzentwurf tatsächlich diesem Antrag stattgegeben. Also es musste dann extra ein Gesetz geschrieben werden, damit diese Brücke gebaut werden durfte. Und ein Jahr später, im Jahr 1870, wurde diese Brücke dann auch tatsächlich gebaut. Der Johann Augustus Röbling, oder wie er sich nach der Übersiedlung in die Staaten nannte, John August Röbling, konnte leider niemals live erleben, wie diese Brücke fertiggestellt wurde. Er starb infolge einer Blutvergiftung nach einem Unfall auf der Baustelle. Sein Sohn Washington übernahm dann den Bau dieser Brücke. Und er erlitt leider auch eine sehr schwere Schädigung. Er wurde ganzkörpergelähmt, nachdem er nach einem Taucherunglück bei der Besichtigung der Unterwasserarbeiten verunglückte. Und dann übernahm, hey Frauen aufgesperrt, eine Frau die Bauleitung. Ja, richtig nice, oder? Die Frau Emily, seine Frau Emily, die von Washington, übernahm die Bauleitung. Und was richtig, richtig toll war, sie beendete sie auch. Und sie war auch die erste Person, die am 24. Mai des Jahres 1883 diese Brücke überquerte. Ein richtig cooler Funfact zu der Brücke: Es gibt eine Legende, die besagt, dass 21 Elefanten über diese Brücke zuerst laufen mussten, bevor sich die New Yorker darüber trauten. Und das waren die Elefanten des Zirkus Barnum. Kennt den jemand? Nein? Habt ihr nicht The Greatest Showman gesehen? Doch, ja, genau. Genau dieser Zirkus war es. Phineas Barnum musste da 21 Elefanten laut einer Legende drüber schicken, bis sich die New Yorker tatsächlich trauten. Viel faszinierender fand ich allerdings, dass von dem ersten Moment an seiner Vision oder der Vision, diesen East River zu überqueren, knapp 80 Jahre ins Land gehen mussten. Und ich weiß nicht, du sitzt bestimmt heute hier und hast auch gewisse Wünsche, Visionen, Sehnsüchte in deinem Leben, von denen du hoffst, dass sie irgendwann einmal Realität werden. Vielleicht wünschst du dir gerade eine Partnerin, einen Partner, vielleicht kämpfst du gerade mit deinem Wunschgewicht. Vielleicht hast du aber auch den Traum, dass endlich dein Studium zu Ende kommt, endlich mal Geld zu verdienen, damit du auch nach New York reisen kannst, um diese wunderschöne Brücke zu sehen. Ich träume davon, an der Leine mit einem süßen kleinen Hund, der Pancake heißt. Das ist mein Traum. Aber es gibt auch Dinge, mit denen wir vielleicht im Leben nicht so rechnen. Vielleicht sitzt du hier und hast mit Ungerechtigkeit zu tun. Vielleicht sitzt du hier und hast mit Krankheit zu tun. Und alles, was diese Vision, deine Sehnsüchte und deine Wünsche mit dem Ziel verbindet, ist eine Brücke, die du bauen darfst, und die heißt Geduld. Und Geduld ist keine Disziplin, der wir uns stellen dürfen, sondern der wir uns stellen müssen. Und deswegen passt sie auch so wunderbar in unsere Reihe Lifehacks. Ich weiß nicht, sind hier geduldige Menschen unter uns? Oh wow, Robin. Wahnsinn. Oh, wie schön, da hinten auch. Ja, okay, du hast ein Kind, du musst lernen, geduldig zu sein. Nein, ich selber bin kein sehr geduldiger Mensch. Meine Mama sitzt heute hier, die kann euch Stories erzählen, ich sag's euch. Die hat das live erlebt. Aber wir sind nicht die Meister in der Geduld. Wir sind eher die Meister in der Ungeduld. Und John Piper, ein großer Theologe unserer Zeit, hat Ungeduld einmal so definiert. Ungeduld ist der Verlust der Zufriedenheit in Gott. Dem geschuldet, dass unsere Pläne nicht so voranschreiten, wie wir sie wollen. Und in 1. Samuel 13, 1 bis 15 lesen wir von einem Mann, der genau eine solche Situation durchlebt. Saul war ein Jahr König gewesen und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. Davon waren 2000 mit Saul in Michmas und auf dem Bergland von Bethel und 1000 mit Jonathan in Gibea Benjamin. Das übrige Volk aber ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der bei Geba war, und die Philister hörten es. Saul aber ließ im ganzen Land das Schofarhorn blasen und sagen, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat den Philisterposten geschlagen, auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht. Und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk, so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Bet-Avin. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land, Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Und er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Ich fasse es auch noch mal ein bisschen zusammen für euch, weil ich manchmal finde, dass es in der Bibel immer ein bisschen kompliziert geschrieben ist. Wir begegnen hier Saul, er befindet sich wahrscheinlich im 3. Jahr seiner Herrschaft als König und zieht mal wieder in den Krieg gegen die Philister. Das waren damals die Erzfeinde von Israel. Sein Sohn Jonathan hat 1000 Mann bei sich und er selbst versammelt eine Streitmacht von 2000 um sich herum. Und Jonathan schlägt eben die Philister, den Vorposten bei Geba, und Samuel lässt das lauthals verkünden. Das wäre ungefähr in unserer Zeit, also das Schofarhorn zu blasen, bedeutet in unserer Zeit, wir setzen erstmal einen schönen Tweet ab, wie Trump das so macht, oder Diana, die heute gar nicht hier ist, macht eine schöne Insta-Story, yes, wir haben die Philister geschlagen. Das hat man damals genauso gemacht, um eben auch, wie wir für Insta-Stories posten, um Follower zu gewinnen. Saul hat gehofft, dass seine Truppen dadurch gestärkt werden und er neue Krieger für sein Reich gewinnt. Leider ging das ziemlich nach hinten los. Die Philister haben eine Heeresmacht auf sich gezogen, die der von Saul weitaus überlegen war. Und das eigene Volk versteckte sich, rannte weg. Und seine Armee, wie wir dann in Vers 15 lesen, schrumpft auf 600 Mann zurück. Und er selber beginnt dann, wie Samuel es auch sagt, einen sehr, sehr törichten Fehler. Er beginnt selber Priesterdienste auszuüben, bringt Opfer dar. Ich weiß nicht, wie ihr früher das Alte Testament gelesen habt. Ich liebe das Alte Testament. Früher habe ich es gar nicht gern gelesen, weil ich immer gedacht habe, wie dumm sind die Israelis eigentlich. Die haben eine Wolken- und Feuersäule, die haben jemanden, der direkten Kontakt zu Gott hat. Und warum verkacken die es so? Also ja, so früher, so hochmütig war ich früher und ich bin so froh, dass Gott mich in dieser Hinsicht gebrochen hat und mir gecheckt hat, hey, du hast auch einen direkten Kontakt zu mir. Er liest dieses Alte Testament dann mit einer anderen Brille. Und mittlerweile begegne ich Saul mit jemandem, mit dem ich sehr, sehr viel Mitleid empfinde, auch vor allem mit diesem Text. Ich habe den Text so auch noch nie so bewusst gelesen und bin sehr froh, dass Gott ihn mir geschenkt hat. Weil Saul hier eigentlich genau in solchen Situationen steht, die wir selber so gut kennen. Wir begegnen hier einem Mann, der verängstigt ist. Er bangt um sein Leben. Er bangt auch um das Leben seiner Anhänger, seines Volkes. Er bangt darum, dass er seine Königsherrschaft verliert. Das heißt, er ist einem großen Druck ausgesetzt. Obwohl seine Anhänger fliehen, einige sogar über den Jordan, was ziemlich ironisch ist, denn die Angst vor den Philistern war so stark, war so groß, dass sie die Angst vor dem Ertrinken im Jordan in Kauf nahmen. Denn dieser Fluss ist sehr, sehr breit und kann sehr, sehr tief sein. Genau, Saul muss einen großen Druck von außen bestehen, denn das Volk will ja trotzdem, dass sie gewinnen. Er hat einen großen Druck von innen zu bestehen. Er will sich als Mann beweisen, er will seine Königsherrschaft beweisen. Er will zeigen, dass er es verdient, König zu sein. Und er fühlt sich vor allem auch verlassen, vielleicht sogar ein Stück weit einsam. Das kann ich jetzt nicht so direkt sagen, aber verlassen fühlt er sich auf jeden Fall. Denn Samuel, sein geistlicher Beistand, ist nicht aufgetaucht. Wer von euch wurde schon mal versetzt? Das ist kein besonders schönes Gefühl. Oh. Tut mir echt leid. Genau, und all diese Gefühle sind uns doch eigentlich so unfassbar vertraut. Saul ist mit seiner Machtlosigkeit und seiner Handlungsunfähigkeit komplett konfrontiert und lässt sich, ich sag's mal so, in unserer Sprache stressen und macht einen folgenschweren Fehler. Er bringt selber das Opfer dar. Das Problem an der Sache ist nicht, dass er sich in einen Priesterdienst erhoben hat. Nein, der Fehler an dieser Sache war vor allem, dass er geglaubt hat, dass seine Königsherrschaft, dass er sie allein bestätigen muss. Er hat an der Souveränität Gottes gezweifelt. Er hat daran gezweifelt, dass Samuel sein Beistand, obwohl er es versprochen hat, nachlesen könnt ihr das in Samuel 10, Vers 8, dass er zu spät und nicht zur rechten Zeit komme. Es war eine Glaubensprüfung, die er nicht bestanden hatte. Und die Folgen waren schwer. Da gehe ich aber später noch kurz drauf ein. Und ich weiß nicht, wir haben auch Glaubensprüfungen zu bestehen und das meiste sind davon Geduldsprüfungen. Und wenn wir Geduldsprüfungen haben, oh, ich muss kurz was trinken, Entschuldigung. So. Genau, also wir müssen auch Glaubensprüfungen bestehen und das sind meistens Geduldsprüfungen. Und Geduldsprüfungen zeigt unser Herz auf dem Prüfstand vor Gott. Und unsere Geduldsprüfungen hier in Deutschland, in einem so freien Land, wunderschön, an so einem besonders schönen Sonntagmorgen, sehen natürlich ein bisschen anders aus wie damals zur Zeit Sauls. Wir leben in einer faszinierenden Zeit. Per Klick können wir heutzutage alles innerhalb von 24 Stunden haben. Amazon macht es möglich, wenn du im richtigen Ort wohnst und ein Amazon-Lager in der Gegend ist, hast du sogar noch am gleichen Tag. Die Geschäfte haben immer länger geöffnet. Wir müssen nicht mehr in ferne Länder reisen, um Mangos zu essen. Kein Mensch, der noch bei Trostes geht, morgen zu seinem Kumpel sagt, hey Leute, ich habe Mango gegessen. Gibt es heute nicht mehr. Die Banken schmeißen uns die Kredite schon förmlich hinterher. Wir werden sogar dafür bestraft, wenn wir Ersparnisse haben. Und diese Welt suggeriert dir vor allem auch eine finanzielle Freiheit. Wenn du einen guten Job hast oder überhaupt einen Job, kannst du zur Bank gehen. Du hast heute den Kreditantrag, morgen lässt du ihn bestätigen und morgen kannst du um die Welt reisen. Wir haben auch immer wieder mit sexuellen Versuchungen an jeder Ecke zu tun, vielleicht sogar auf deinem Handy. Apps wie Tinder machen es möglich, dass du entweder mit einem Swipe nach rechts oder nach links das nächste Abenteuer begegnen kannst. Und auf manchen Internetseiten begegnest du sogar mit wenigen Eintragen deiner Daten einen Algorithmus, der dir den perfekten Partner errechnet. Wozu also eigentlich noch warten? Und Wissen ist auch überall abrufbar. Du musst heute nur Wikipedia, wer muss heute noch Gedichte auswendig, wer braucht heute noch Bibelverse auswendig lernen? Wir müssen nicht mal mehr die Bibel lesen, wir können Predigten zu jedem einzelnen Thema dieser Welt anhören. Und das alles suggeriert uns, dass Warten nicht mehr on vogue ist und Geduld ist absolut out. Und wir werden auch angetrieben. Genauso wie Saul Ängste hatte, haben wir auch die Angst, wir verpassen etwas. Die Welt sagt, hey, du hast Angst vor dem Stillstand, nimm mich. Oder die Angst, auch den Anschluss zu verlieren. Gerade wir als Christen begegnen dieser Angst sehr, weil wir uns so bewusst oft gegen Dinge stellen, die diese Welt uns bietet. Aber wenn wir der Freiheit, die die Welt uns heute bietet, nachgeben, bemerken wir ganz schnell, dass wir uns morgen unfrei gemacht haben. Und dann fühlen wir uns auch handlungsunfähig und machtlos wie Saul. Und die Konsequenzen davon sind genau wie bei Saul. Saul hat nicht nur die Bestätigung seines Königtums verloren, sondern er hat vor allem das Allerwichtigste verloren, was wir auch als Christen verlieren können, unsere Beziehung zu Gott. Die war nach diesem Vorfall einfach nicht mehr die gleiche. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, ich habe auch schon so dumme Entscheidungen aus dem Affekt heraus getroffen, die so einen tiefen Keil zwischen mir und meiner Beziehung zu dem einen, zu dem es wirklich zählt, getrieben hat, dass es schwer war, Buße zu tun, zur Umkehr zurückzukommen. Und die Konsequenzen haben sich zum Teil jahrelang hinausgezogen. Sogar noch bis heute in den Tag. Und ich weiß nicht, solche Entscheidungen, vielleicht kommt dir gerade so etwas in den Sinn. Sie stehen zwischen dir und Gott und trennen dich von dem einen, von dem es wirklich zählt. Aber ist es dann uns möglich, Ungeduld heutzutage eigentlich überzuwinden? Wenn wir in einer Welt leben, die sagt, nö, du musst ja nicht mehr warten. Du kannst alles haben, hier und sofort. Und ich glaube schon, dass wir das überwinden können. Nein, ich bin davon überzeugt. Denn Saul versagte, weil er sich als letzte Instanz fühlte. Weil er seine Umstände größer machte als denjenigen, der ihn in diesen Umstand gesetzt hat und ihn herausforderte. Und Gott bestimmte einen Mann, der ganz nach seinem Herzen war, der das Volk Israel anführen sollte. Wir wissen, natürlich war das David. Und David, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber David war kein besserer König als Saul. Saul ist auch kein schlechterer Mensch gewesen, als wir es sind. David war auch kein schlechterer Mensch, als wir es sind. Wir sind alle schlecht. Aber David gelangen gewisse Dinge, gerade auch in der Zeit, wo er auf seine Verheißung, selbst König zu werden, die Dinge, wo Saul total versagte. Und das war deswegen, dass David immer wusste, dass es über ihm jemanden gibt, der erstens einmal über ihn wacht, der eine höhere Meinung hat. Und wenn man sich dieser Meinung beugt, dann können die Wege, die vor einem liegen, auch gelingen. Ein gutes Beispiel ist in der Höhle zu En-Gedi. Ich finde es mega witzig, diese Geschichte. David, ich sage es jetzt mal, David war derjenige, der in Versuchung stand. Saul war in dieser Höhle, um seine Füße zu bedecken. Das bedeutet, er ging aufs Klo. finde ich ultra witzig. Gott hat so Humor. Er war in dieser Höhle und David war versucht von seinen Anhängern. Und ich sag's mal so, die ihn versucht haben, ist sozusagen wie die Welt uns heute versucht. Und sagen, hey, bring ihn doch um und dein Königtum wird früher stattfinden, als du es dir denkst. Du kannst dann früher König werden. Und die Macht ausüben, die dir jetzt schon in deine, ja, sozusagen schon gesalbt wurde. Und David sagt, nein, ich werde die Finger an den Gesalbten des Herrn nicht anrühren. Ich werde nicht früher König werden, als Gott es zu seiner Zeit bestimmt hat. Und ich glaube, dass David das konnte, weil zum einen der Geist Gottes auf ihm ruhte und er sich vom Geist Gottes leiten ließ. Und dieser Geist, der lebt auch in uns, denn David war nur eine Vorschattung auf denjenigen, der am Kreuz für uns gestorben ist und uns diesen Geist mit seiner Wiederauferstehung geschenkt hat. Wir lesen in Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut bzw. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wenn der Geist in dir lebt, und das tut er, dann bist du zu all diesen Dingen fähig. Und ich sage nicht, sobald dieser Geist kommt, sobald du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, kannst du all diese Dinge über Nacht. Das wäre wundervoll, aber so ist es leider nicht. Das sind oft Prozesse und Wege, die sehr, sehr schmerzhaft sind, wo wir immer wieder mit unserem eigenen Versagen konfrontiert werden und wo wir uns immer wieder neu auf Gott fokussieren müssen. Der Geist bewirkt, dass wir geduldig werden können. Und Ungeduld überwinden wir, indem wir auf Jesus blicken, auf den einen, der schon alles am Kreuz für uns überwunden hat. Er ist die Brücke, der Weg zum Vater. Er ist das Fundament, auf dem wir Geduldsbrücken bauen. Ein ungeduldiges Herz fragt immer, was will ich jetzt? Und ein geduldiges Herz fragt, was will Jesus? Und Jesus will, dass wir die Umstände und die Berufungen, in denen wir jetzt gestellt sind, annehmen. Es ist ein leichtes zu sagen, wenn man mit Krankheit, mit Arbeitslosigkeit, mit existenziellen Dingen zu kämpfen hat, wo wir selbst gar nicht viel tun können, sondern einfach nur auf Gott vertrauen, dass wir wissen, dass er es tut. Und ich finde es so cool, dass ich gleich bei meiner ersten Predigt meinen absoluten Lieblingsautor zitieren darf. Und zwar begegnen wir in der besten Geschichte neben der Bibel Frodo und Gandalf aus der Herr der Ringe. Ich liebe Frodo und Gandalf, ich liebe der Herr der Ringe. Und da gibt es eine Stelle, da hat Frodo gerade den Ring bekommen. Und Frodo sagt, warum ist der Ring nur zu mir gekommen? Warum sind das die Umstände, in denen ich gerade gefangen bin? Und Gandalf, bester Mann, sagt, das sagen alle, die solche Zeiten erleben. Wir können nur bestimmen, was wir mit der Zeit anfangen, die uns gegeben ist. Und wie herrlich ist es, dass wir noch nicht mal uns Gedanken darüber machen müssen, was wir jetzt tun können, denn wir wissen es schon. Jesus sagt, diene jetzt. Jesus sagt, vertraue jetzt. Jesus sagt, geh jetzt heraus und liebe die Menschen, die in deinem Umfeld schon gegeben sind. Wenn du dich nach einer Beziehung sehnst, dann nutzt die Menschen, die dir jetzt schon ins Leben gestellt sind, um Beziehung zu üben. Du bist nicht beziehungsunfähig, sonst könntest du nicht mal Freundschaften leben. Wir fragen uns so oft, hey, warum habe ich noch keinen Partner? Und denken, wir haben die ganze Zeit irgendwelche Fehler in uns. Aber Gott sagt, nein, sieh nicht den Fehler, sondern sieh die Zeit, die du nutzen kannst, um dich auf mich auszurichten, um stark zu werden für das, was auf dich zukommt. Wenn du Kinder wünschst, dann unterstützt deine Gemeinde, geh in den Kinderdienst oder nimm den Eltern mal die Kinder ab, die mal einen freien Abend für sich brauchen. Wirklich. Danke, Simon. Und was du immer machen kannst, das ist beten. Das ist so einfach gesagt, aber es ist tatsächlich die allergrößte Waffe, die Gott uns gegeben hat, dass wir kommunizieren können mit ihm. Und das ist etwas, das wir immer tun können, auch jetzt, wo wir in Wartezeiten sind. Und ich sage euch eins, Wartezeiten sind keine leeren Zeiten, sondern Zeiten, in denen wir lernen dürfen, welch tiefer Reichtum im Wachstum im Vertrauen zu Gott liegt. Und Wartezeiten sind Zeiten, in denen wir zu gottgereiften Menschen werden dürfen. Wenn du Nein zu den schnellen Lösungen dieser Welt sagst, dann wirst du merken, dass du einen Gott hast, der mit dir geht und dir entgegengeht. Und ich möchte dich einfach auch mit einem Wort aus Jesaja ermutigen und darauf zu vertrauen, dass du einen Gott hast, der aktiv ist. Ich habe letzte Woche auf Instagram eine Story von Leo Bicker gesehen und er hat dort gepostet, jetzt während wir hier sitzen, tut Gott 1 Milliarde Dinge, die uns zum Besten dienen. Während wir hier sitzen. Und das wird auch in Jesaja 64, 3-4 geschrieben. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren, vertrauen. Du kommst dem entgegen, der sich daran erfreut, Gerechtigkeit zu tun, denen, die auf deinen Wegen gedenken. Und vom allerersten Wort an in der Bibel zeigt uns Gott, wie geduldig er mit uns Menschen ist. Wir begegnen so vielen Geschichten in der Bibel, die genau das Gleiche durchmachen. Menschen, die auf Beziehungen warten, auf Kinder warten, Menschen, die in Bedrängnissen stehen. Die Bibel zeugt davon, dass Gott mit allen einen Plan hat und er hat es ausgeführt. Bis zum letzten Wort. Und sollte das uns nicht auch ermutigen und nicht entmutigen, wenn Gott sagt, noch nicht. Wir können ermutigt sein, ihm zu vertrauen und geduldig durch ihn und für ihn zu sein. Denn er will dir keineswegs etwas vorenthalten. Zum Schluss möchte ich noch einmal das Bild der Brücke aufgreifen, weil ich es unglaublich schön finde. Wenn wir mit Jesus Geduldsbrücken bauen, überwinden wir die Abgründe der Vergangenheit und die Ängste unserer Zukunft. Wenn wir mit Jesus Geduldsbrücken bauen, dann werden wir zu Menschen, die in Gottes Herrlichkeit erstarken und gereift sind. Und wenn wir Geduldsbrücken mit Jesus bauen, dann können diese zu Lebenswegen werden, die vielleicht andere Menschen auf seine Spur bringen. Ich möchte euch vielleicht auch bitten, einmal aufzustehen. Wenn ihr auch so zu Menschen werden wollt, ihr dürft auch gerne mal eure Augen schließen. Ne? Ich weiß nicht, in welchen Umständen du gerade bist, aber wenn du zu einem Mensch werden möchtest, der Geduldsbrücken mit Jesus baut, der darauf vertraut, dass er das Beste schon jetzt für dich vorbereitet hat und dass du im Vertrauen darauf hinausleben willst, dann streck doch einmal deine Hand. Sehr cool. Ich danke für jede Hand und ich möchte einfach für jeden von euch beten. Hey Vater, ich will dir danken. Danke, dass wir heute da sind und danke, dass du gerade so unglaublich wirkst, während wir hier auf dich lauschen, unsere Herzen auf dich ausrichten, bist du derjenige, der 1 Milliarde Dinge tut. Dinge von deren Schönheit, von deren wunderbaren Existenzen wir vielleicht noch keine Ahnung haben. Ich will dir danken, dass du ein Gott bist, der größer bist als all unsere Umstände, in denen wir gerade sind. Dass du ein Gott bist, der Heilung zuspricht, der Befreiung zuspricht und der uns geduldig machen möchte für dich. Und ich danke dir, dass das nicht aus uns kommen muss, sondern dass du derjenige bist, der das Wollen und das Können bewirkt. Danke, dass du mit uns bist. Segne jeden Einzelnen in diesem Raum, in seinen Umständen. Und danke, dass du ihm entgegengehst und gleichzeitig mit ihm gehst. Amen. Thank you.